Brexit on Toast, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Erste Folge im Jahr 2025 und gleich ein Jahrestag, nämlich der 31. Januar, Tag unserer Veröffentlichung. Benita, vor 5 Jahren wurde der Brexit sozusagen besiegelt. Der Austritt wurde besiegelt. Austritt, lässt man einen Buchstaben weg, ist der Ritt. Da wir kommen auch noch auf die Royals. Das sind wunderbare Überleitungen. Also all das wird in dieser Folge auch noch passieren. Aber zunächst mal wurde denn groß gefeiert, 5 Jahre Brexit.
Du meinst jetzt, ob jetzt in Großbritannien groß gefeiert wurde? Also bis jetzt kann man von Feiern noch nichts feststellen. Als der Brexit neu besiegelt oder besiegelt wurde vor 5 Jahren, damals mit Boris Johnson, das war sein großes, wir haben vorher noch mal nachgelesen, aber das war sein großes Achievement, Get Brexit Done. Wir erinnern uns, Theresa May ist gescheitert. Das Parlament hat sie immer wieder scheitern lassen mit ihren Vorschlägen. Und Boris Johnson wurde dann ja Premierminister mit seinem großen Versprechen, he will get Brexit done and Britain will be a sovereign country and there will be no border between Northern Ireland and the UK. Und es wird überhaupt kein Problem, es wird herrlich. Daraufhin hat er eben riesig die Wahl gewonnen. Und nee, er hat den Brexit, he got it done. Und dann hat er, erst die Wahl ausgerufen, oder?
Haben wir das auch nachgelesen? Ja. Das muss man nochmal nachschauen. Aber also er amtierte.
War das auch da, wo er mit diesem Flying Fox gefahren ist? Mit dieser,
nein, das war, nee, da, das war, da war nicht. Er nein, Bürgermeister
nein, von nee, da, kam, ja. Da kam die Wahl, kam dann erst später. May ist ja zurückgetreten, ja. 2019, ja. Und dann ist er dann ohne Wahl.
Ohne Wahl, genau. Und dann hat er eben he got Brexit done, mit eben dem, außer einem ohne Vertrag, war es ja wirklich der härteste Brexit, den man überhaupt sich hätte einbrocken können. Und das war also ein Riesending. Und dann wurde er nochmal gewählt und hat eine große Majority gekriegt. Und damals war er in England dann, ich glaube, ein Jahr später sollte irgendwie Festival of Brexit sein. Und da waren unheimliche Pläne im ganzen Land, soll gefeiert werden, dass die Menschen wieder frei sind und nicht mehr von den Knechten oder keine Knechte mehr der fiesen Brüsseler Overlords sind und endlich mal wieder, weiß ich nicht, gescheit ihren Toast toasten können, ohne dass Brüssel dazwischen funkt.
Ja, und hat viel an Mietwerte dann nochmal ja. bürokratisch eingelegt mit irgendwelchen Formularen. Oder
so. Allerdings.
Ohne die Brösel aus Brüssel.
Ohne Brüssel, ja. Brüssel. Und das schon, das war ein ziemlicher Rohrkrepierer. Also da sollten nämlich alle möglichen Leute Vorschläge machen und Künstler, die meisten Künstler haben sich gesagt, also da mache ich garantiert keinen Vorschlag, weil Künstler meistens generell populistischen Tendenzen skeptisch gegenüberstehen. Und das war damals schon so nicht so ein toller Festival. Ich weiß gar nicht, ob da dann überhaupt noch was zustande
kam. Nee, es kam nichts, weil wir natürlich in dieser Zeit, der sich noch was ganz anderes ereignet, da war Covid und deswegen wurden natürlich sowieso sämtliche Feierstunden
wurden abgesagt. Gestrichen, aber es hatte sogar, vielleicht war es dann auch erst nach Covid, dass sie es nochmal nachholen wollten. Ich weiß, dass viel darüber geschrieben wurde, wie erbärmlich das ist und keiner will, keinem fällt was ein. Das ist einfach absurd.
Ja. Und auch jetzt der 5. Jahrestag.
Dementsprechend also noch.
Wäre es ein totaler Kracher, ein erfolgreiches.
Ja. Der 5. Jahrestag wird hier überall schön in England unter den Teppich, da haben sie ja viel davon, unter den Teppich gekehrt. Das möchte man eigentlich nicht weiter besprechen. Zu feiern gibt es überhaupt nichts. Gestern schrieb in der Times eine Kolumnistin, die heißt Melanie Phillips, die eine große Befürworterin des Brexit war und immer noch ist, schrieb die Olle Kamelle, also 5 Jahre jetzt und immer noch nicht, haben wir die tollen Benefits of Brexit, haben wir jetzt immer noch nicht wahrgemacht. Und weil unsere Politiker alle solche Schwachköpfe und Schlappschwänze sind, schreibt sie also wirklich. Und anstatt, dass jetzt endlich ein souveränes Volk alles von sich schmeißt, alle Fesseln, sind die armseligen Politiker nur dabei, noch mehr Bürokratie aufzuladen. Ja, das ist nämlich eine natürliche Folge des Brexit, ist noch mehr Bürokratie und sich also verschiedenen Vorschriften zu unterwerfen. Und es sei also völlig fürchterlich und es sei jetzt mal endlich an der Zeit, diesen tollen Brexit auch richtig durchzuführen.
Toll.
Und naja.
Dann wäre vielleicht da die Alternative, oder wenn man es zu Ende denkt, müsste es ja eigentlich dann in einen Selbstversorger Staat münden, wo man eben vielleicht gar keinen Handel mehr treibt, weil dann braucht man auch keine Bürokratie.
Naja, sie
mehr.
Sagt natürlich, und es sei ja auch noch erbärmlicher, sei das jetzt die Regierungsdame natürlich und aber ja auch die Öffentlichkeit, muss man schon sagen, dafür ist, sich wieder der EU anzunähern, handelstechnisch, jetzt, wo man doch so toll mit Amerika Handel treiben könnte. Mhm. Und wer will sich denn an ein sklerotisch sterbendes Gebilde wie die EU, also ihre Worte, binden, wenn man an die tollste Supermacht der Welt, wo echt die Post abgeht, wenn man doch da so schön Handel treiben könnte. Also sie schreibt wieder ins Leere rein, weil auch unter Trump natürlich wird kein für Großbritannien vorteilhafter Handelsvertrag je zustande kommen.
Mir sind jetzt ein paar Fragen aufgeploppt. Sehr 2016 schön. Nochmal zurückgehen von 2020. Ja. Also das war ja dann, wo Brexit praktisch der
Die Abstimmung
war, da war gleichzeitig Trump 1. Dann, jetzt haben wir Trump 2.
Also seit Trump 1 kam Januar. 2017.
Kam dann 2017.
Ja, genau, 16 war die Wahl im November. Ja.
Genau, die Wahl war da. Mhm. Und deswegen, du hattest vorher das Wort Populismus auch schon erwähnt. Also die Folgen des Populismus, die können wir wunderbar in Amerika und in England sehen. Und auch das wollen wir
ich
immer.
Ich würde sagen, die Erfolge des Populismus.
Ja, und ich habe aber noch einen Einschub, weil ich nicht, was heißt ein Schlappschwanz auf Englisch, weil du das vorher erwähnt hast?
Well, a limp dick, weil das, noch, das hat sie nicht geschrieben.
Ja, in der Kolumne,
gut. Nein, aber sie schreibt irgendwie, keine Ahnung, Supplicants oder irgendwelche eben armseligen Heinis.
Ja, also das heißt, das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, der Siegeszug des Populismus, die Folgen des Populismus, das wollen wir in dem Podcast auch immer ein bisschen erwähnen, oder?
Das wollen wir erwähnen, weil wir sind ja eigentlich...
ein Brennglas draufhalten.
Ja, es ging ja darum, dass ich, oder als ich anfing, auch mit meinem Blog damals zum Brexit, vor unserem hervorragenden Podcast, darum, wie frustriert und auch ja geschockt ich eigentlich vor allem war, wie eben diese populistischen Mechanismen verfangen und wie einfach das, also gut, einfach ist es natürlich nicht, das haben die schon lange, es waren schon lange Strömungen, die das vorbereitet haben, also Boris Johnson, als er Korrespondent in Brüssel war für den Daily Telegraph in den 90ern, wie er einfach irgendwelche frei erfundenen Kolumnen, die halt alle sehr lustig fanden, aber anscheinend auch für bare Münze genommen haben, wie zum Beispiel Brüssel verbieten wird, dass, keine Ahnung, eine Gurke irgendwie so aussieht oder dass die
Das Brüssel, kam von Boris Johnson?
Ja, und Brüssel wird verbieten, dass die Engländer jetzt ihren Toast noch so und so soßen oder
nur noch einseitig.
Ihre Wasserkocher müssen
irgendwie einseitig toasten.
Anders sein und lauter solches Zeug. Ach, und so fing das eben so langsam an, mehr so als Scherz und verfing halt immer mehr und so weiter und so fort. Also das haben wir ja schon oft besprochen, wie sozusagen die Leute, die wirklich den Brexit betrieben haben, aus meiner Meinung nach eben extrem zynischen Gründen oder Beweggründen, meistens Leute, mit die sehr viel Geld gemacht haben, während England oder Großbritannien in der EU war, weil wir dürfen ja auch nicht erinnern uns oder vergessen, dass Großbritannien ein sehr armes Land war, als es antrat damals in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Mhm. Ja, das war ja wirklich nach dem Krieg nie mehr auf die Beine gekommen, also Empire-Verlust und so weiter und auch den Riesenkosten, die der Krieg gekostet hat, da sind sie irgendwie nie mehr rausgekommen.
Plus eine hochveraltete Industrie, die eben ja im 19. Jahrhundert großenteils aufgebaut wurde und dann eben nicht modernisiert
wurde. Ja, aber auch dazu waren auch gar keine Kapazitäten da.
Kein Investitions-
Und jedenfalls diese Leute, die sehr profitiert haben von Mitgliedschaft der EU, dann sozusagen gesagt haben, oh Gott, das wird jetzt ein sozialistischer Superstaat und wir sollen dann irgendwie Steuern zahlen, richtige. Es war immer diese Panik, dass die EU irgendwann sagt, ihr müsst mal gescheit Steuern zahlen oder ihr so. Ja. Und daher kam das und dazu brauchst du aber Wahlvolk, Wahlvieh und wie kriegst du das sozusagen dazu, gegen die eigenen Interessen zu stimmen, indem du halt Lügen auftischt Tag und Nacht und dann natürlich mit sozialen Medien wurde das viel einfacher, hat sich das potenziert.
Lügen-Lunch, Lügen, Tag und Nacht, Lügen. Fünf Jahre jetzt.
Mittagsabend. Breakfast, Lunch Lüge. Und Dinner.
Ja, Lüge. Und wo, also keine Feier. Nee. Wie schaut es denn aus jetzt zum Jahresstart in Großbritannien?
Naja, zum Jahresstart schaut so aus, dass die britische Regierung unter Starmer und vor allem Keir Starmer selber extremst unpopulär ist. Mm. Wahnsinnig unpopulär, was jetzt bedingt mit Brexit zu tun hat, nämlich der Brexit bedingt, dass die Wirtschaft einfach nicht in die Gänge kommt, beziehungsweise das, was Rachel Reeves, die Schatzkanzlerin, immer predigt, wir brauchen natürlich Wachstum. Also unser ganzes Programm ist auf Wachstum ausgerichtet. Woher soll das Wachstum kommen, wenn du dich von dem größten nächsten Markt, wenn du da einfach Riesenbarrieren errichtet hast? Das ist schwierig. Und sehr schwierig. Und natürlich funktioniert das nicht so richtig. Dann sagen sie mir, ja, aber die Deutschen, denen geht es ja ganz scheiße. Und den Franzosen, da kann man sich natürlich dran erfreuen. Aber es bringt jetzt auch nicht so viel für die eigene
Wirtschaft. Ja gut, es ist immerhin das Wachstum tatsächlich höher deutlich höher sogar in
UK. Ja, das UK ist natürlich ein Trostpflaster. Ja. Aber da es so schlecht dort ist insgesamt, macht es jetzt im Moment zumindest noch nicht so viel aus. Ja. Und die Regierung ist unbeliebt. Ihm dicht auf den Fersen sind nicht etwa die Konservativen, sondern unser Freund Nigel Farage mit seiner Reformpartei, die...
Der in Amerika war, bei der Inauguration zum Beispiel.
Ja, natürlich war der da. Der ist ja ganz eng mit Trump. Das sind alles dieselben Leute. Das ist jetzt nicht irgendwie, arbeiten nicht im Vakuum. Und er war in, auch natürlich einige Tories waren in Amerika. Suella Braverman war da, die war mal eine Zeit lang Innenministerin gewesen. Und natürlich die unvermeidliche Liz Truss stand da und tweetete natürlich, oder äxte, wie toll es sei. Und sie sei jetzt endlich in Amerika, in Trumps Amerika, und wie fantastisch das alles sei. Ob Trump jetzt gemerkt hat, dass sie da ist oder nicht, weiß man, ist nicht überliefert. Aber zumindest war sie da. Und die Regierung Starmer, meiner Meinung nach, krankt daran, dass sie einfach nicht, die haben nicht genug Mut, weil sie werden von der Presse auch, die in Großbritannien, also zu, ich meine, meist überall, aber extrem zu, außer dem Guardian und vielleicht der Financial Times, ist die gesamte Presse Mitte bis extrem rechts, also was rechts oder links, was heißt das inzwischen, aber extrem populistisch vielleicht, ja. Weil ein Vorreiter des großen Populismus in der Presse ist ja Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, dem die Sun gehört, die Times gehört und so weiter. Und natürlich in Amerika Fox News, also Fox überhaupt. Aber Fox News in Amerika war auf jeden Fall auch ein Einfallstor für diesen absoluten Blödsinn, also wirklich nur noch Blödsinn und Desinformation verteilen mit vielleicht charismatischen Ankers oder mit lustigen
teilweise
Zeug.
Jetzt dann auch ministrabel.
Ja, die sind jetzt
in Amerika,
sind, ja. Ja, ministrabel. Ja, nicht, und nicht nur irgendwie ministrabel, sondern
die größte Armee der Welt wird jetzt geführt von einem, muss man wirklich sagen, von einem Amateur. Also das kann man auf jeden Fall.
Also, ohne ihn zu beleidigen, kann man ihn in dem Fall einen Amateur nennen.
Das würde er wahrscheinlich selber auch so sehen.
Wahrscheinlich.
Aber,
der wacht wahrscheinlich jeden Morgen auf.
800 Milliarden, das ist schon irre.
Budget. Und sag mal, wegen den, was du gerade erwähnt hast, sie müssten mutiger sein. Gibt es da
konkrete... Naja, weil ich habe immer das Gefühl, weißt du, Labour hat ja wahnsinnig viele Abgeordnete. Es ist allerdings falsch zu behaupten, sie hätten eine Landslide, auch wie auch Trump keine Landslide-Victory hatte, hat das Labour auch nicht. Das durch dieses First-Past-the-Post, das absolute Mehrheitssystem, haben halt die Konservativen sehr viel verloren an Reform meistens. Und dadurch war der Labour-Abgeordnete in diesen Wahlkreisen halt der die meisten Stimmen hatten. Und die anderen Stimmen verfallen ja alle in Großbritannien. Deswegen hat Labour so eine große Mehrheit. Das wissen die natürlich auch. Und die Frage ist halt, sie können sich jetzt nicht wirklich darauf stützen, dass viel mehr Wähler sie gewählt haben als letztes Mal. Die haben gar nicht viel mehr Stimmen als letztes Mal der Corbyn. als der verloren hat. Also sie haben irgendwie, es ist alles so ein bisschen wackelig, und ich glaube aber trotzdem, die Leute wollten eigentlich endlich mal, möchten schon was anderes, und irgendwie, das so kam auch an Labour am Anfang, it's gonna be change, it's gonna be, everything's going to be different, aber es ist irgendwie nichts anders. Die wursteln sich da auch so durch mit eigentlich einem so sehr, könnte auch ein Tory-Programm der frühen oder der Mitte 90er gewesen sein. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist wirklich was anderes. Und sie haben Angst einfach vor der Presse und natürlich von Nigel Farage in sozialen Medien und vor Elon Musk.
Der mischt sich natürlich auch immer wieder ein.
Überall ein, wie er es auch hier tut, und dort tut das noch extremer. Da kann man ja mal nachlesen, wenn man möchte, wie. Also wirklich in extremster Form. Und die Regierung traut sich irgendwie nicht, da richtig weiß nicht, ich finde da richtig aufzutreten, ja. Wie sie und, auch ja hier.
Und sie traut sich nicht Richtung Europa wieder, sich noch mit offeneren Armen
zu stellen. Naja, ich meine, wir haben ja, sie traut sich nicht wirklich, sie sagt immer, wir möchten also ganz enge Beziehungen, aber was heißt das denn? Mhm. Weil sobald du sagst, wir möchten wirklich engere Handelsbeziehungen, dann bedeutet das eben dann doch wieder noch mehr sich an EU-Vorgaben zu halten. Dann wird natürlich wieder geschrien, aha, ihr haltet euch nur an das, was die EU euch diktiert. Jetzt war, freuen wir uns ja sicher alle, dass Polen gerade den Ratsvorsitz übernommen hat der EU. Wissen sicher alle unsere Aufmerksamkeit für Hörer, dass sie jetzt von Ungarn übernommen haben. Und Donald Tusk ist ja wirklich eine, also wie ich finde, eine liberale, demokratische Lichtgestalt, wie so erstaunlicherweise aus Polen kommt. Vielleicht hat er sicher auch seine, hat sicher auch seine Problemchen, aber das, wer hat das nicht? Jedenfalls war quasi symbolisch Keir Starmer da auch eingeladen und kam auch hin zu der großen, weiß, da ist dann immer so ein Event.
Ist diese Übergabe, wenn die den übergeben, was geben sie da, ein Europafahndal oder einen Stift oder ein
vielleicht so, so ein Anstecker oder so.
Zepter.
Das Zepter. Jedenfalls war Keir Starmer da und ist, man, es waren ja auch, lebten ja sehr viele Polen in Großbritannien, ungefähr 800.000 vor dem Brexit.
Klempner.
Ja, Klempner. So ging jetzt, alles los. Ne? Jetzt wird es in Großbritannien schon wieder schlechter mit der Klempnerei, aber viele sind ja zurückgegangen und Polen kann man schon sagen, hat einen wahnsinnigen Boom als Land.
Durchaus.
Und da sind auch sicher viele von denen, die lange in England waren und zurückgekommen sind, sind da sicher auch dran, nicht unerheblich beteiligt. Und jedenfalls, dass Keir Starmer da war, kann man schon deuten, so dass ihm das persönlich wäre, ihm das sicher alles ganz lieb, aber er traut sich einfach nicht richtig.
Und gibt es denn sachliche Diskussionen, eben frei, möglichst vom Populismus, die sagen, naja, Bürokratie, Europa ist das eine, aber was hätten wir denn alles für Vorteile, also dass man nochmal mehr Werbung macht für eine Annäherung?
Nee, das gibt's überhaupt nicht, weil natürlich dann, sobald einer irgendwie versucht, da so eine Diskussion zu eröffnen, dann kommen die anderen und sagen, Brexit is done und es ist it's been voted for und das war eine demokratische Wahl und das kann man jetzt nicht mehr irgendwie besprechen. Die Leute haben die Nase voll. No one wants to talk about Brexit anymore. Jetzt trat gerade Michael Heseltine auf. Michael Heseltine ist ein Tory der uralten Garde. Der war Margaret Thatchers Mitstreiter und auch einer ihrer Kontrahenten. Der wollte immer gern Premierminister werden, das hat er aber nie geschafft. Der wird in England auch Tarzan genannt, also Tarzan genannt, weil er immer so, er hat so welliges, herrliches Haar nach hinten und so gut aussehender.
Wie alt ist der jetzt ungefähr?
Der ist irgendwie, 92 oder so, der ist uralt, hat immer noch volles, welliges, elegantes Haar nach hinten. Also eher als Tarzan, das ist sein Spitzname. Jedenfalls ist der extrem pro-europäisch und obwohl er total aus dieser Thatcher-Tradition kommt. Und der ist sehr, sehr alter Mann, aber er hat noch alle Tassen im Schrank und tritt auch während dieser ganzen Brexit-Zeit trat er immer wieder auf, auch öffentlich, also hat, es gab ja mal eine Demonstration mit über 1 Million Leuten in London, die gesagt haben, bitte, das war, bitte lass uns nicht hier austreten, das ist doch der Wahnsinn, ja. Das war noch vor dem Austritt, weil man schon merkte, es funktioniert alles nicht. Ja? Und der tritt also richtig noch auf. Ja? Und er sagte vorgestern wieder im Fernsehen, es ist für ihn, es ist einfach, es zerreißt ihm einfach das Herz. Und wenn man ihn irgendwas fragen würde, ist er sofort wieder voll eintreten. Und ein Referendum oder eine demokratische Abstimmung, die auf puren Lügen, also auf einer absoluten Desinformation gegründet hat, gefußt hat, die hat doch, kann doch einfach keine Gültigkeit haben. Weil, ich meine, der Mann ist 92 oder so. Aber wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja jetzt hier in einer Welt, in der das Normale ist. Ich meine, auch Trumps Wiederwahl, also ich auf absolut befußt auf Desinformationen, auf sozialen Medien, die den Leuten reingefüttert wird in ihre Accounts mit dem, was sie hören möchten oder auch nicht.
Ja, ja, klar. Genau, was ich da schön...
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man da wieder rauskommt, eben aus diesem riesigen, gesetzlichen Loch, in das man sich gegraben hat.
Über Fakten.
Nee, mehr Fakten interessieren ja niemanden mehr.
Fakten sind...
Ja, aber wenn man sagen würde, es wäre doch mal wieder interessant, auf Fakten zu hören, also das Interesse schärft.
Naja, man müsste natürlich eher auch sagen, ich glaube, viel wichtiger wäre die Erkenntnis, dass unsere Welt nun mal komplex ist und nicht nur unsere Welt, sondern auch viele Einzelthemen. Mhm. Es ist überall komplex. Und deswegen muss, das muss man sich halt eingestehen und sagen, okay, dafür gibt es eben auch Leute, die mit diese Komplexität handeln können und die dir erklären, dass das alles total einfach ist,
die erzählen
dir halt Märchen. Ja? Man muss da eben auch viel mehr die Debatte sehen.
Das will aber niemand.
Das ist mühsam und das lähmt.
Und es ist immer ein Kompromiss.
Deswegen, es ist, glaube ich, einfach diese Sehnsucht, jetzt nach einem großen Knall, und irgendwie hat man ja auch so den Eindruck, dass das ja auch so ein bisschen herbeigesehnt wird. Man ist ja auch schon so ein bisschen verdrossen, zum Beispiel die Klimakatastrophe. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Ja, da mal ein Feuer und hier mal eine Überschwemmung. Wann knallt sie mal so richtig? Ja? Und irgendwie hat man so den Eindruck, dass da alle so drauf warten, und wenn es nicht kommt, dann ist es langweilig, dann machen wir halt woanders was.
Rutscht nach hinten auch als relevant.
Es muss irgendwas kaputt gehen. Ich glaube, das ist
eine
große Sehnsucht bei vielen.
England pleite geht.
Ja, und auch in den USA, dass man eben die bestehenden Systeme zerstört, was ja auch nicht nur Nachteile hat. Es gibt sicher Bereiche, wo man sagt, da ist eine Disruption tatsächlich.
Es ist ja auch, ich glaube, wenn man die Grundlage, aus der sich der Erfolg des Populismus speist, ist diese extreme Spaltung oder zwischen superreich und normal. Wir reden jetzt nicht mal von arm, wir reden einfach von normal. Mhm. Und das sozusagen der Durchschnittsbürger quasi in europäischen Städten und auch in Amerika das Gefühl hat, und es ist auch einfach, es klappt nicht mehr. Man kann nicht mehr sich sein Leben so aufbauen, wie man es noch konnte vor 20 oder 30 Jahren. Und zum Beispiel in London ist es total normal, dass junge Leute, die so Anfang 30 sind, die alle arbeiten, und zwar nicht jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, in der Modeindustrie, dass die sich einfach ein Haus teilen, wo jeder ein Zimmer hat, also in einer WG leben, wie eigentlich Studenten. Und es ist für die völlig aussichtslos, sich eine eigene Wohnung zu mieten. Das geht nicht. Und natürlich, das ist eine Sache, aber dass die Menschen eben, man kann sich nichts mehr mieten, oder in Großbritannien, man kann sich nichts kaufen, weil da ist ja eine Kaufkultur, so eine Haus- oder Immobilienkaufkultur. Du hast das Gefühl, du kannst deine Kinder nicht das bieten, was du echt ihnen bieten musst, das Gesundheitssystem ist am Ende und so. Das sind ja richtige Probleme, die überall existieren, in Amerika auch, und da ist sicher Disruption vonnöten.
Davon wird vor allem ja abgelenkt.
Davon wird aber eben eigentlich abgelenkt.
Dadurch, dass wir nicht mehr in diesen Kategorien links und rechts ist, quasi links ist eher für die Armen und rechts für die Reichen oder überhaupt diese Kategorien arm und reich, interessiert keinen mehr, sondern es geht, hat der Populismus geschafft, ganz erfolgreich davon abzulenken, indem er eben sagt, du bist die da oben, das sind die Eliten, und gegen die, diese woken Leute, die irgendwie gendern und so, gegen die müssen wir kämpfen. Das ist der Feind. Und nicht etwa die Reichen oder so.
Diese
Kategorien
sind nicht mehr. Ja, aber auch so, du machst doch Krypto, mach halt Krypto, dann setz dich halt in dein Zimmer und mach da schön mit und kauf dir eine Trump-Meme-Coin oder irgendeine Scheiße. Ja? Also das ist genau diese Ablenkung von dem, was eigentlich das Problem ist. Und Disruption ist sicher nötig in vielen Dingen. Es ist jetzt sehr erschütternd zu sehen, finde ich, dass die Disruption in meiner Ansicht nach von der ganz falschen Seite kommt. Ja? Nämlich, was wir in Amerika jetzt erleben, ist es jetzt Neofaschismus, was weiß ich. Ich finde, das sind alles so Begriffe, die eigentlich so passen. Ich finde, es ist einfach eine Oligarchie und eine Kleptokratie, die sich da gerade versucht zu etablieren, und zwar mit ziemlicher Schnelligkeit. Dieser ganze Blödsinn, der da mit Grönland und Panama-Kanal und USAID wird eingefroren, überall, das ist alles schlimme Sachen, ne? ganz schlimme Sachen, und Hesketh wird Verteidigungsminister und so, aber in Wirklichkeit handelt es sich hier doch einfach um, wir klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist, während alle wegschauen, so ungefähr, ein kleptokratisches Unternehmen.
Und wir machen sehr, sehr viele Themen auf, wo immer irgendwie ein bisschen was dran ist, aber eben natürlich schön die Diskussionen da laufen. Und das ist natürlich auch noch meine Zerstreuungstaktik, wo irgendwann jemand sagt, ne, habe ich jetzt keinen Überblick mehr.
Ja, weil auch wenn du das mal echt überlegst, was du vorher gesagt hast, das, oh Gott, diese, oder auch hier, um Gottes Willen, die Grünen und diesen Woken und das Gegendere, okay, das kann einem total auf den Sack gehen, das Gegendern, whatever. Ja, ist mir egal quasi, aber es ist mir eigentlich egal, und so schlimm ist es dann auch nicht. Und es ist in Wirklichkeit überhaupt kein Problem. Ja?
Es ist überhaupt kein Problem.
Nee. Ja. Nee. Solche Dinge. Ja. Und, wollten wir noch eine kleine...
Ja, pass auf, jetzt kommt nämlich der Clou. Jetzt, das ist jetzt eben eine Rubrik, ohne dass wir dafür einen Jingle haben, oder dass wir, aber wir wollen auf jeden Fall ab jetzt in keiner Folge mehr nicht über die Royals sprechen. Und jetzt kann man sagen, war das andere Thema natürlich noch lange nicht beendet.
Ja, wir haben ja noch viele Podcasts.
Aber wir haben noch viele Podcasts. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abrupt, aber ich glaube, das können wir unseren HörerInnen schon zumuten. Ja. Oder seid ihr d'accord? Wir sind da also, so ein bisschen live jetzt am
Testen. Also ja, ich würde schon vielleicht nochmal, um das Thema irgendwie nochmal abzuschließen oder was.
Ja,
was lernen wir daraus oder wie werden wir ja auch in Zukunft weitermachen? Ich glaube, der Blick soll ja dann schon auch eben ein bisschen drauf gehen, was passiert, wenn quasi Brexit done ist und wenn der Populismus quasi das, was er vorbereitet hat, dann eben vollendet. Ja. Was kommt dann dabei raus? Ja. Und ich glaube, das werden wir halt in Zukunft auch
das werden wir beobachten und wir werden auch ein bisschen über den britischen Tellerrand mal rausschauen. Und wir schauen mal nach Amerika, dann schauen wir mal auch nach uns zu Hause. Ich meine, bei uns geht es ja auch zu.
Also, wird spannend jetzt, genau.
Oder nach Österreich.
Ja, zur nächsten Folge wird hier schon gemeldet worden sein.
Oder schon, oder vielleicht
Futur 3.
Nicht, mal sehen, ja.
Wird gewählt worden sein.
Haben wollen.
So, ja. Wir schauen zum Volkskanzler, schauen wir auch hinüber.
Fukaki. Ja, genau, den schauen wir uns auch an. Außer das Land wird vielleicht vorher von amerikanischen Tech-Milliardären gekauft.
Das könnte natürlich sein.
Das wäre ja ein perfektes Labor. Österreich ist ja anscheinend für alle das perfekte Labor, weil alles im Maßstab 1:10 ist, aber richtig stramm.
Vielleicht können sie auch die Chinesen kaufen.
Das können sie kaufen
genau. Wir haben vielleicht gar keinen Bock, das zu kaufen.
Naja, wer weiß. Vielleicht kommt da irgend noch so ein Überraschungskuh wie DeepSeek.
Ja, DeepSeek, ja. Mhm.
Dass man plötzlich irgendwas aus dem Hut zaubert und sagt, Österreich gehört jetzt zur vielleicht. Volksrepublik. Weil dieser Volkskanzler würde ja passen.
Aber jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts, nämlich DeepSeek. Du hattest uns im Vorgespräch, als wir hier unsere Teetassen ausgespült haben, irgendwie hat Prinz Charles sich ein U-Boot gekauft.
Nee, ich habe leider... Ist das jetzt unsere Royal Section?
Das ist jetzt die Royal Section, die fängt jetzt an, weil zeitlich...
Wie viele Zeit haben wir?
Wir haben noch 3 Minuten.
3 Minuten.
Oh ja, okay.
Oh, okay, also...
Da haben wir noch eine Rubrik.
Ja, noch eine
Rubrik. Ja, pass auf, das wisst ihr noch
nicht. Okay, jedenfalls, oh Gott, die Royal Rubrik kann ich jetzt nicht wirklich füllen, aber ich habe heute Morgen nur mit halbem Auge, deswegen konnte ich es nicht mehr recherchieren, gesehen, also... Anscheinend gibt es ein neues U-Boot, was sich die britische
Marine
gegönnt hat. Und das muss ja irgendeinen Namen haben.
Klar.
Und
DeepSeek.
Ja, und ich weiß jetzt eben nicht, ob es Agincourt heißt oder Agincourt genannt werden soll.
Agincourt.
Ja, und die
Battle
of Agincourt, eine ganz wichtige Schlacht in der Militärgeschichte. Leider, ich glaube, sie ist aus dem 100-jährigen Krieg, weil... Die Briten und die Franzosen hatten ja einen 100-jährigen Krieg, wie ihr sicher alle wisst. Und
vor allem die dabei waren.
Ja, vor allem die dabei waren. Vielleicht ist es auch aus einem anderen Krieg, aber es ist schon ziemlich längerer, also mittelalterliche Schlacht, würde ich sagen.
Das bei uns ist immer so toll bei Brexit on Toast, dass wir eben nicht vor der Folge recherchieren, sondern danach.
Ja, genau.
Das ist eigentlich unser USP.
Aber genau, unsere Hörer machen das. Das werden wir dann bei der nächsten Folge noch genau sagen. Jedenfalls ist das ja schon ein bisschen länger. Ja, die ist jetzt nicht aus dem Zweiten Weltkrieg oder so, kann ja auch gar nicht sein. Und jedenfalls sollte das U-Boot wohl so heißen, was natürlich eine ziemliche Unverschämtheit den Franzosen gegenüber gewesen wäre, heute ein U-Boot noch zu nennen nach einer Schlacht, weißt du, wie Waterloo Station in London, ja. Du kamst und als der Eurostar eröffnet wurde, das Terminal war in Waterloo Station, du kamst also aus Paris und bist in Waterloo angedockt, also wo Napoleon und Waterloo also geschlagen wurde, ja. Verstehst du?
Toll.
Dass du erstmal eins reingebracht kriegst.
Klar.
Und bist ja auch dann wieder weggefahren aus Waterloo.
Kommst auch wieder weg, weil jetzt ist natürlich, kommen die in zum Pancras an, aber sie kamen erstmal in Waterloo an. Also solche kleinen Sachen. Und der König hat sich da irgendwie eingeschaltet anscheinend. Und ich weiß jetzt nicht, ob er gesagt hat, nein, das darf nicht so heißen. Oder er findet es blöd. Oder ob er gesagt hat, ja, er findet es gut. Hm. Ich glaube, er hat gesagt, nein. Und deswegen diese Schlagzeile, was dem König einfällt, sich da einzumischen. Das war nämlich in einem extrem populistischen Blatt, dem Daily Express. Und Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt alles stimmt. Und der König darf das auch gar nicht bestimmen, wie die heißen, natürlich, die Dinger.
Und ist es üblich, dass er bei der Jungfernfahrt dabei ist?
Ich glaube, der mag das gar nicht so gern, da in so einem U-Boot rumgurken.
Nee. Die wird nur die Champagnerflasche.
Ja, Champagnerflasche darf er da.
An den französischen
Aber das ist schwierig unter Wasser natürlich.
Ja, die fahren sehr langsam.
Die kommen doch dafür hoch.
Ja, ja. Aber Yellow Submarine und Deep Sea, also jetzt kommen wir total dann ins... Nee.
Ins Schleuder.
Kann man ja auch mal bei DeepSeek fragen, wer es vielleicht schon runtergeladen hat. Kann man probieren. Man sollte sich genau überlegen, ob man es runterlädt, weil momentan sind die Terms of Use noch sehr chinesischem Maßstab. Also man gibt quasi alle seine persönlichen Daten, akzeptiert man, dass die auf chinesischen Servern gespeichert werden.
Muss jetzt nicht sein, würde ich sagen.
Nee, muss man sich halt überlegen, wenn man mal irgendwann nach China einreist.
Ja, ist die Frage, was da noch zu speichern ist, ist ja eigentlich schon, also.
Ja.
Ich glaube, die haben schon alles.
Die haben schon alles.
Ja, als TikTok-Kunde natürlich.
Ja, das stimmt.
Klar.
Gut. Und jetzt habe ich, jetzt kommt noch eine Rubrik. Weil, das hast du uns erzählt und das weiß auch noch niemand, es gibt ein neues Wort und wir wollen hinten raus ja immer positiv jetzt aussteigen, auch mit unserem Good News Ticker oder wir wollen einfach hinten raus ein Lächeln.
Ich teile es um.
Gut, du hast das Wort, also du sagst es, sag das Wort.
Ich sag Return.
Oh, Return.
Und dieses Wort hat mein Freund Donald Tusk geprägt, als eben His Summer Bein war, und da hat Donald Tusk gesagt, jetzt reicht's doch mal mit Brexit, let's talk about Britain.
Und wie viel Hoffnung in Britain steckt,
das werden wir im Folgenden dann auch analysieren.
Mal schauen,
ja.
Das ist auch so ein populistisch erfolgreicher Term ist wie Brexit.
Wir hoffen, dass wir den umbenennen können mal in Britain on Toast.
Ja,
ja, stimmt.
Oder eben Exit on Toast.
Ja, aber das ist ja dann ein anderer.
Da bin ich jetzt keine Expertin für einen Exit.
Nein. Da suchen wir uns irgendeine Mozartkugel.
Da machen wir ein Spin-off.
Ein Spin-off?
Ja, ja, Spitze, dann haben wir es soweit, oder?
Ja.
Dann
guten
sind wir
Start
durch.
Ins Jahr.
Ja, einen guten Jahresstart.
Uns allen.
Und dann.
Und weiterempfehlen und bitte abonnieren.
Ja, bitte.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.